möchte ich noch beten für den Lukas. Ja, Herr, ich möchte dich bitten, dass du jetzt den Lukas durchströmst mit deiner Kraft, dass er dein Wort auslegen kann, dass er uns zur Lebenskraft wird. Danke, dass du ihn drehst durch deine Momente vom Weitergeben und danke für den Segen. Amen.
Amen. Danke. Wir haben den Gottesdienst angefangen mit dem Lied Rejoice, Freude. Wir kennen das sicher aus dem Philipperbrief. Ich sage abermals, freut euch in dem Herrn. Und zwar immer und überall und immer wieder. Das hat einer geschrieben, der selber im Gefängnis war. Und das ist so ein wunderschöner Anfang eigentlich für einen Gottesdienst oder der vielleicht auch für andere Gelegenheiten. Und jetzt haben wir das Lied gesungen, ich kann nicht anders als Halleluja, weil ich bin überwältigt von Gottes Herrlichkeit, von dem, was ich sehe in seiner Schöpfung. Und das sind so Momente, vielleicht kennt ihr die auch, ganz bestimmt, da hast du das Gefühl, da fehlt dir nichts. Es ist einfach gut. Da will man noch ein bisschen bleiben. Das Dumme ist, wenn die Sonne am Aufgehen ist und viele Leute es so gerne haben, wenn sie dann etwas weiter am Himmelszelt steht, sind die schönen Farben weg und dann fängt sie an zu blenden. Und so geht jeder Moment, der noch so schön ist, irgendwann wieder zu Ende. Und man kann ihn nicht packen, man kann ihn nicht, man kann ihn vielleicht konservieren, oder? Wir haben auch eine Kamera bei uns, wenn man den Moment kann verwischen kann. Aber es sind Momente, die man dann wie muss in sich mittragen muss. Heute möchte ich mit uns eigentlich einen Bibeltext teilen, wo eigentlich fast ein bisschen das Konträre ein bisschen behandelt. Nämlich, wenn man das Gefühl hat, es fehlt etwas. Aber schaut selber. Schauen. Es ist ein längerer Text, aber es kommt gut. Die es mitlesen können, hoffe ich, und sonst tue ich es einfach auch noch vorlesen. Lukas 15. Immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt sich der da ab? Er isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Kommt, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Oder nehmt ein anderes Beispiel. Eine Frau hat 10 Silbermünzen gespart. Eines Tages verliert sie eine davon. Voilà. Eines Tages verliert sie eine davon. Sofort zündet sie eine Lampe an, stellt das ganze Haus auf den Kopf und sucht in allen Ecken. Endlich findet sie die Münze. Sie ruft ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und erzählt, ich habe mein verlorenes Geld wiedergefunden. Freut euch mit mir. Genauso freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Das ist fast ein bisschen ein Szenenwechsel. Die Einleitung von diesen zwei Geschichten, Gleichnis, Bildergeschichten, sie sind nicht in dem Sinn wahr, sondern sie wollen eine Wahrheit weitergeben, die Jesus so eben sagt. Stell dir vor, es wäre so, das ist mit seiner Auseinandersetzung, wo Jesus führt, eigentlich mit seinen Widersachern. Seine Widersacher sind die Repräsentanten von seinem Volk, eigentlich. Es heisst ja, vielleicht zum Verständnis, im Johannesevangelium, er ist in sein Eigentum gekommen. Also Gott kommt eigentlich in sein Eigentum, in die Welt und noch mehr in seine Familie hinein, in die Nation hinein, die sagt, wir sind die, die es verstanden haben. Gott ist unser Schirmherr. Und sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben nichts begriffen. Und die Auseinandersetzung begleitet Jesus eigentlich sein ganzes Leben lang. Es ist eine Auseinandersetzung nicht nur zwischen, wie man vielleicht auch sagen könnte, Blinden und Sehenden, sondern vielleicht zwischen der Tradition und dem, was Jesus eigentlich sagen möchte, wie es eigentlich sein sollte. Er sagt nicht, es ist falsch, wenn man das macht, was man gelernt hat. Es ist nicht falsch, wenn man Fehler vermeiden will. Es ist nicht falsch, wenn man sich reinhalten will und treu probiert zu sein. Aber es ist falsch, wenn man es macht, wenn man meint, mit dem könne man Gott zufriedenstellen. So quasi nur Religion leben. Jesus sagt, es ist anders gemeint. Über allem steht Gottes Liebe. Und das lesen wir doch schon im Alten Testament. Die erste Forderung und die wichtigste Forderung kommt ja mal an so einen fragenden Mensch. Was ist das wichtigste Gebot? Hab Gott lieb, lieb die Nächsten und dich selber. Und wer das befolgt, befolgt eigentlich alles, was Gott wette. Später tut der Paulus im Römerbrief im 8. Kapitel, im 3. Vers, das so ein bisschen anders auf den Punkt bringen. Und er sagt, Menschen, die nur durch das Befolgen von Moral und Ordnungen wollen Gott gefallen, die müssten eigentlich logischerweise, und das war auch seine Erfahrung, eins erkennen, dass sie Gottes Ansprüche nicht genügen können. Und das ist der Sinn von diesem Gesetz von Gott, dass es uns wie an einen Punkt führt, wo wir machtlos sind. Machtlos dem gegenüber, was in mir selber drinnen ist. Machtlosigkeit ist etwas, was wir gar nicht gerne haben. Vor allem wir vielleicht Schweizer, wir sind so ein bisschen Kontrollfreaks, oder? Wir haben gerne die Sache in den Fingern. Wir haben gerne, wie es läuft, wie wir uns das vorstellen. Und wir haben gar nicht gerne, sich auf das Mal hilflos müssen zu fühlen. Und die zwei Gleichnisse handeln eigentlich von dem. Stell dir vor, du bist ein Schafbauer und auf einmal fällt von deiner Herde eins von 100. Da könntest du sagen, gut, 1% minus kann man ja verkraften. Es gibt wieder Nachwuchs. Ganz sicher gibt es wieder junge Schäfli. Und man könnte sagen, ja, okay, vielleicht hat es der Wolf genommen oder weiss ich wo. Und das ist sich Mühe nicht wert. Ich muss die anderen 99 bewahren. Aber Jesus sagt, schaut, sogar ihr würdet das so machen. Wenn euch ein Stück von eurem Besitz davonläuft, eins von 100, dann geht ihr dem nachher. Und er bringt auch ein bisschen das Bild vom guten Hirt, der es sucht, findet, sich freut, es sogar auf die Schultern lässt, heimkommt und ein Riesenfest macht. Und das zweite Bild, das wir uns jetzt eben damit auch ein bisschen beschäftigen wollen, ist die Frau, die ein Vermögen anspart, egal wie gross das ist, ein Biegeli. Und von diesem Biegeli ist es jetzt 1 von 10, das fehlt. Also bedeutend mehr als 1%, sondern schon 10%. Und das ist vielleicht der Unterschied bei diesen Gleichnissen. Ein grosser Teil fehlt. Die Frau macht sich auf, sie tut nicht Trübsal blasen, vielleicht ist sie verzweifelt, aber weil sie verzweifelt ist, macht sie sich auf, sie holt eine Lampe vor, macht Licht und durchstöbert jede Ecke, bis sie findet und sich ebenfalls freut und sich mit den Nachbarn zusammen freut. Die Ausgangslage von beiden Geschichten ist, wenn etwas fehlt. Wenn etwas fehlt im Leben. Wenn etwas fehlt, fühlt man sich wie nicht parat. Zum Beispiel, ich frage mich dann manchmal, oder Susanne, wir beide, vor dem Gottesdienst, haben wir alles dabei, weil wir kommen eben auch von Bümplitz, gell? Und dann können wir es eben nicht in den Bach schiessen, weil dann fließt der andere Weg. Sondern wir müssen es mittragen. Haben wir alles dabei? Und wenn etwas fehlt, dann fühlt man sich ganz schnell, ich bin nicht parat. Man fühlt sich vielleicht sogar unvollständig verloren. Vielleicht fühlen sich sogar ein paar manchmal als Verlierer, weil sie das Gefühl haben, mir fehlt etwas. Das können ja auch andere Sachen sein. Man kann zum Beispiel den Schlüssel verlieren, das ist klar, dann weiss man, was einem fehlt. Oder so, der Klassiker, oder wo ist sie jetzt? Ah, meine Brille. Man kann alles ein bisschen verlieren. Und es gibt auch ganz viele Tipps. Oder? Der beste Tipp, den ich gefunden habe im Internet zum Thema Verlieren, ist, das nächste Mal du es neu her, wo du es nicht verlierst. Das finde ich super, sehr logisch. Das müsst ihr beherzigen. Also ganz klar, he? Wenn du etwas nicht verlieren willst, verlier es einfach nicht. Lass nicht aus den Augen. Sie meinen damit wahrscheinlich, du dir eine Routine angewöhnen und legst es gegen den gleichen Ort. Wie ist es aber, wenn man nicht nur Schlüssel und Portemonnaie verliert, sondern wenn man einen Menschen verliert, eine Beziehung verliert, rausgerissen wird auf das Mal aus etwas, was ihm vertraut ist, und die Situation ist vielleicht unumkehrbar. Sie reisst ein Loch auf. Man fühlt sich vielleicht verloren. Viele von uns, die heute da sind, oder manche von uns, kennen das Gefühl ganz gut. Vielleicht ist das der Grund, wieso man auch hier ist. Man will doch bewusst auch nochmal an die denken, die uns verlassen haben. Und wo unserem eigenen Herz, in unserer eigenen Geschichte, wie ein Unterbruch gibt. Oder? Die Geschichte mit uns geht so nicht mehr weiter. Sie hat ein Ende gefunden. Und oft genug ist es eins, das nicht geplant war. Wo nicht irgendwie, man hätte können sagen, das ist absehbar, sondern man wird einfach wie aus dieser Geschichte rausgerissen. Und ist es so, wie die Frau, die einen erheblichen Teil von ihrem Schatz, den sie angespart hat, unter viel Mühe, einfach so verliert. Was machst du? Was machen wir denn? Wir suchen nach Ergänzung, nach vielleicht einem Ort, wo man das neu ausfüllen kann. Vielleicht den Schmerz kann irgendeinmal nachlassen, wie man neue Ermutigung finden kann. Aber es kann auch das Gegenteil einfach passieren, dass man einfach sich allein fühlt und sich wie eine runtergefallene Münze, die irgendeine Ecke, in eine dunkle Ecke gefallen ist, im Dunkeln, in der Trauer, im Verlust so fühlt. Zum Glück ist die Geschichte da nicht fertig, sondern genauso wie sich der gute Hirte aufmacht, hat sich die Frau aufgemacht, hat Licht gemacht und hat alles, jeden Winkel von diesem Haus zerstöbert, für die Münze zu finden, weil sie es ihr wert war. Wir wissen, dass Jesus der gute Hirte ist. Wir wissen, dass Jesus den Trauernden und Verzweifelnden nachgehen will. Das sagt uns sein Wort an vielen Stellen. Hat er die Macht dazu? Hat er die Macht dazu, dass er das machen kann? Für dich und für mich? Ja. Glaube ich daran? Ich will. Hat er den Willen dazu, dass er dem nachgeht? Dass er vielleicht dir nachgeht, wenn du dich wie eine Münze fühlst oder wie ein verlorenes Schaf? Er hat den Willen dazu. Er empfindet dein Dunkel als sein eigener Verlust. Stell dir das mal vor. Mein Dunkel empfindet Gott als sein Verlust. Und weil er das sieht und mitleidet, macht er sich auf. Er sucht nach denen, die nicht finden. Er sucht nach denen, wo ihrem Leben irgendetwas fehlt. Er sucht die Verlorenen, die Zweifelnden, die Hoffnungslosen. Er sucht die, die rausgerissen worden sind, aus Beziehungen, aus Vertrautem und vielleicht sich achtlos und wertlos in eine Ecke geraut fühlen. Und niemand beachtet sie mehr. So wie die Frau die gefundene Münze aus dem Staub und aus der Dunkelheit aufhebt, so hebt Jesus die auf, die am Boden liegen. Und er tut das. Es gibt immer wieder eindrückliche Beispiele, wie man solche Sachen auch darf erleben. Ich habe noch einen anderen Bibelvers dazu. Jesus sagt selber von sich: Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, für das jeder, der an mich glaubt, nicht mehr länger muss in der Dunkelheit leben. Die Lampe, die Frau in dieser Geschichte nimmt, ist Jesus selber. Und er kommt und zündet in mein Leben und sagt mir mit dem: Es wird hell. Der Tag fängt an und es kommt der Moment, wo du wieder darfst, dein Halleluja singen. Es kommt der Moment, wo du wieder frei wirst dazu, weil du siehst, es gibt noch Angst als Dunkelheit. Sie kommt ging wieder, jeden Tag, jede Nacht, aber es wird auch immer wieder morgen. Und das darf uns dazu führen, es gibt ein neues Halleluja. Und Jesus sagt, dass er nicht als Verurteiler gekommen ist. Ich treffe öppe die mal Leute an, oder, die sagen, ja, ich kann gar nicht mehr zu Gott kommen, weil ich habe so viele Fehler. Ich bin unvollkommen oder ich habe irgendetwas gemacht früher oder Gott kann mir sicher nicht vergeben, ich bin unwürdig, ich bin unrein. Das ist die beste Voraussetzung, für zu Jesus zu kommen. Für ihm zu begegnen, weil er sagt, ich tue dich nicht verurteilen. Im Gegenteil, du bist willkommen. Die nächste Geschichte, die wir lesen im Lukas im 15. Kapitel, ist die vom verlorenen Sohn. Und wie hat doch der gestunken nach Säumist? Wie hat doch der Story hinter sich das halbe Vermögen verprasst, oder? Der Vater konnte sagen, du hast deinen Spass gehabt, tschüss. Er hat gewartet und hat ihn so, wie er war, in die Arme geschlossen. Und was hat er gemacht? Ein Fest. So dürfen wir wissen, ist Jesus für dich und für mich. Bringt sein Licht, er hat dich auf und freut sich von Herzen. Auch wenn du dich schuldhaft, unrein oder irgendwie sonst unperfekt fühlst. Glaubst du, dass es auch heute noch so ist? Hätte das eine Bedeutung, wenn wir die Unreinen, die Gescheiterten im Leben, wo wir ja oft auf Schritt und Tritt begegnen, auch mit solchen Augen könnten anschauen? Dass wir wissen, wenn wir zum Löb gehen, wenn wir auf der Straße sind, das sind Menschen, wo Jesus unterwegs ist. Und er möchte ihnen das Licht bringen. Und wenn wir mit ihnen reden, dürfen wir einfach von dem zeugen, es gibt Hoffnung. Für dich, für mich und in jeder Situation. Es gibt eine offene Tür, es gibt Leben und es ist Jesus. Und ich darf mich dort und ich muss mich dort schwach machen. Weil ich kann ja nicht jemandem sein Leben ändern. Ich kann vielleicht eine Rechnung übernehmen, das hilft manchmal, aber nur eine kurze Zeit. Aber sein Herz ändern, sein Bezug, sein Blick, das Licht darf werden, im inneren Herz und Auge, das ist Jesus, der das tut. Und ich darf einfach ihm das wie zusprechen. Aber wichtig ist, dass ich es tue. Also wenn dir heute etwas fehlt, erwarte doch alles von ihm, von Jesus. Und er kommt und bringt sein Licht auch in dein Leben. Und wenn du andere kennst, wo ihnen etwas fehlt, dann sprich ihnen die Hoffnung und das Licht von Jesus zu. Es wird einen neuen Tag geben und du darfst von Neuem dein Halleluja auch singen. Amen.